Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Lust auf einen Waldspaziergang? An diesem schönen Sonntag doch garantiert, oder? Und dafür müssen Sie heute sogar gar keinen Fuß vor die Türe setzen. Das machen wir für Sie, Bernd Schendel und ich. Denn der ehemalige Förster wird uns heute mit in den Windener Wald nehmen und erklären, wie es um unsere Wälder eigentlich bestellt ist, was es hier zu entdecken gibt und was getan werden muss, damit wir auch in vielen Jahren noch Wald erleben können. Viel Spaß! Ich stehe jetzt hier zusammen mit Bernd Schendel am Scherpinger Feld im Windener Wald. Und Bernd, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen für alle, die dich tatsächlich noch nicht kennen.
Ja, ich bin der Bernd Schendel. Freue mich für die Einladung, dass ich mit dir hier durch den wunderschönen Windener Wald wandern darf. Ich bin Jahrgang 50, ausgebildeter Förster, wohne in Winden, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Und hatte das Vergnügen, 35 Jahre lang den Windener, den Hömberger, den Zimmerschieder und auch den Staatswald Welschneudorf und später dann auch den Gemeindewald Obernhof betreuen zu dürfen. Das war mein Lebensinhalt und ich gehe auch heute noch sehr, sehr gerne in den Wald und gehe gucken, was aus den von mir ins Leben gerufenen Kulturen und Wäldern geworden ist.
Und genau das wollen wir heute auch tun. Es gibt also quasi keinen besseren für das heutige Interview. Bernd, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wem gehört dieser wunderschöne Wald hier und wie wird er bewirtschaftet?
Ja, wir stehen hier im Gemeindewald Winden, direkt neben dem Scherbinger Feld, das allgemein bekannt ist. Im Volksmund heißt dieser Wald Lohwald. Er ist Teil eines riesigen Waldgebietes, bestehend überwiegend aus Buchen und Eichen. Der Wald erstreckt sich von hier 10 Kilometer nach Norden bis zur Gemeinde Untershausen und 5 Kilometer Richtung Süden bis kurz vor die Lahn. Durchschnitten wird er von der längsten Straße in einem geschlossenen Waldgebiet im Westerwald.
Oh, das wusste ich noch gar nicht.
Die Besitzverhältnisse sind typisch für unsere Region. Etwa 70% des Waldes sind im Eigentum der Dörfer und Städte. 25% sind Privatwald, zum großen Teil Kleinprivatwald, also sehr, sehr kleine Waldparzellen. Ja. Wenn du dich umdrehst und guckst hier auf die andere Seite vom Scherbinger Feld, da siehst du schon diese kleinen Privatwälder.
Ja.
Gut 5% sind im Eigentum des Landes Rheinland-Pfalz. Das ist der Staatswald. Diese Besitzverhältnisse sind für unsere Region hier typisch. In anderen Regionen, zum Beispiel oben auf dem oberen Westerwald, da ist der Anteil des Kleinprivatwaldes viel, viel größer. Mhm. Oder wenn du in Rheinland-Pfalz nach Süden guckst, der Pfälzer Wald ist überwiegend im Landeseigentum, also Staatswald. Wie gesagt, bei uns hier ist der Kommunalwald durch die Bank das größte Vermögen der Gemeinden. Mhm. Die Gemeinden haben bis vor 3 Jahren, bis diese unsägliche Borkenkäferkalamität zugeschlagen hat, recht gut vom Wald gelebt und haben jährlich Reineinnahmen erwirtschaftet, zum Beispiel in Winden zwischen 50.000 und 80.000
Wahnsinn.
Euro.
Ja.
Die sind übergeblieben.
Ja. Bernd, wohin laufen wir jetzt gemeinsam? Vielleicht kannst du uns das kurz erklären. Wir stehen hier noch auf dem Waldweg, ich mit meinem Fahrrad, du mit deinem Jeep. Und jetzt geht's los. Vielleicht erklärst du uns kurz, wo wir hinmarschieren werden.
Ich würde sagen, wir machen eine kleine Wanderung durch diesen Eichenwald.
Ja.
Gehen dann oben auf die Höhe und gucken uns eine Kahlfläche an, die in den letzten 3 Jahren der Borkenkäfer geschaffen hat. Das war ein riesiger Fichtenwald, den gibt es jetzt nicht mehr. Und da können wir uns unterhalten, wie wir den Wald für die Zukunft gestalten.
Mhm. Los geht's. Und während wir hier durchs wunderschöne Laub zum nächsten Standort laufen, spiele ich Ihnen ein bisschen passende Musik ein, denn wir haben mal recherchiert, welche Musik sich denn mit den Themen Wald, Klimaschutz, Umwelt, Natur und eben einfach unsere Erde beschäftigt. Und da passt doch wie die Faust aufs Auge der Earth Song von Michael Jackson.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Thank you.
toll sind ja hier wirklich diese riesigen Eichenbäume, zwischen denen wir hier stehen. Wie alt sind sie, Bernd? Und ist das eigentlich noch richtiger Urwald?
Das ist eine Frage, die wir Förster sehr oft gestellt bekommen. In Deutschland gibt es seit langer, langer Zeit keinen Urwald mehr.
Okay.
Bis vor etwa 3000 Jahren war Deutschland und weite Teile Mitteleuropas zu 100% bewaldet.
Ach, Wahnsinn. Ja.
Der Wald war Lebensgrundlage der Menschen. Er lieferte ihnen Nahrung, er lieferte ihnen den Baustoff für Häuser und Verkehrsmittel. Verkehrsmittel, das waren also Wagen, Boote, Schiffe.
Ja, ja.
Nur mal eine Zahl im Hintergrund. Vor 150 Jahren hatten die Engländer zum Beispiel 11.000 Schiffe, mit denen sie ihre Handelsflotte unterhielten. Für die Herstellung von einem Schiff wurden etwa 5.000 Kubikmeter Holz gebraucht. Jetzt kannst du dir das mal gedanklich hochrechnen.
Ja.
Dann war die deutsche Hanse, da waren die Franzosen, da waren die Spanier und Portugiesen. Also eine Unmenge Holz wurde allein für den Schiffsbau gebraucht. Der Wald war weiter Rohstoff zur Herstellung von Werkzeugen, Waffen und zum Beispiel für die Ledergerbung. In genau so einem Wald stehen wir jetzt hier.
Mhm, ja.
Das ist der sogenannte Lohwald. Das heißt, es wurde jahrhundertelang wurde dieser Wald bewirtschaftet zur Gewinnung der Eichenrinde, die für die Ledergerbung gebraucht wurde. Weiter war der Wald Rohstofflieferant zur Herstellung von Glas. Nicht weit weg von hier gibt es noch die Ortsbezeichnung Pottasche im Nassauer Wald. Für die Seifenherstellung wurde Pottasche gebraucht. Ja, jahrhundertelang war der Lohwald die beste Einkommensmöglichkeit für die Waldbesitzer.
Mhm.
Im ehemaligen Regierungsbezirk Koblenz wurden 1890 ca. 90.000 Hektar,
wow,
das ist die Größe von 150.000 Fußballfeldern, nur für die Produktion der Eichenlohe betrieben.
Ja.
Die Wälder wurden alle 25 Jahre gefällt. So dicke Bäume wie heute,
ja,
gab es in dieser Zeit nur sehr selten.
So weit kamen die gar nicht im Wachstum quasi.
Nein, weil eben nach 25 Jahren war der Gerbstoffgehalt,
ja,
in der Eichenrinde optimal.
Mhm.
In Nassau, in Dausenau, in vielen anderen Gemeinden gab es dann die Lohmühlen. Da wurde die Eichenrinde gemahlen.
Ja.
Und dann in die Zentren der Lederherstellung, bei uns jetzt hier im südlichen Rheinland-Pfalz oder auch nach Belgien, verkauft.
Mhm.
Der Wald war natürlich auch der wichtigste Energielieferant über ewig lange Zeiten. Das Holz wurde zum Heizen gebraucht und es wurde weiterverarbeitet zu Holzkohle. Holzkohle wurde vor allen Dingen zur Verhüttung der Erze gebraucht.
Mhm.
Oder wenn du in die Gebiete guckst, meinetwegen ins Berchtesgadener Land oder Lüneburger Heide, da wurden Unmengen Holz zur Salzgewinnung verbraucht.
Ja.
Bei uns hier spielte also die Verhüttung der Eisenerze oder Silbererze eine größere Rolle. Auch dazu ein Beispiel. 1822 wurden im Siegerland, das ist ja nicht so weit weg von hier, 80.000 Tonnen Roheisen erzeugt. Dafür wurden 4 Millionen Kubikmeter Holz verheizt, gebraucht. Das war jetzt nur ein Beispiel aus dem Siegerland.
Mhm.
In ganz Rheinland-Pfalz werden jetzt im Moment jährlich im Durchschnitt etwa 3,2 Millionen Kubikmeter Holz geerntet.
Ja.
Wenn man dann sieht, dass allein von hier im Siegerland 4 Millionen Kubikmeter verheizt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie der Waldbestand abgenommen hat. Die größte Geisel für den Wald war aber die Landwirtschaft. Der Wald diente in ganz erheblichem Maße der Landwirtschaft. Die Erträge auf den Feldern waren so gering, die Bauern haben das Stroh verfüttert und zur Einstreu in den Ställen haben sie aus dem Wald Laub geholt. Mhm. Das Vieh wurde in den Wald getrieben. Zum Beispiel hier, das weiß ich noch von Eltern Windnern, die erzählt haben, dass die Schweine im Herbst zur Schweinemast in den Wald getrieben werden. Mhm. 1799 hat ein Kollege von mir, der Förster Melzheimer aus dem Hunsrück, berichtet, Laub wird immer so intensiv geschart, dass alle zurückgebliebenen Blätter zu zählen sind. Ja, also man kann sich vorstellen, so wie jetzt hier, so viel trockenes, vermoderndes Holz und die Laubstreu, das muss man sich alles in dieser Zeit wegstellen.
Ja.
So, das bedeutete aber dann etwa so nach 1700, dass es so gut wie keinen vernünftigen Wald mehr im Westerwald gab. Mhm. Und es war kein Förster, die gab es ja damals noch gar nicht, sondern es war ein Oberberghauptmann aus dem Erzgebirge, der Karl von Karlowitz, der 1713 forderte, es darf nur noch so viel Wald, so viel Holz im Wald gefällt und genutzt werden, wie wieder nachwächst. Mhm. Das war die Geburtsstunde des Begriffs Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit, ja.
Danach wurden unsere Wälder hier wieder aufgebaut. Mhm.
Und dieser Grundsatz gilt ja auch heute noch für den Wald hier.
Ja.
Oder generell.
Ja. Momentan ist es also so, wir in Rheinland-Pfalz und im benachbarten Hessen, wir sind die waldreichsten Länder in der Bundesrepublik, etwa 42% der Landesflächen sind bewaldet. Mhm. Hier in der Verbandsgemeinde Nassau-Bad Ems ist der Prozentsatz höher. Ich schätze mal so etwa bei 56-58%.
Ja. Bernd, wie alt sind die Eichen hier, die wir hier sehen?
Die Eichen sind ziemlich genau 205 Jahre alt. Und die Buchen, die da drunter stehen, das fällt dir auch auf, die sind schwächere Dimensionen, die sind später zwischen die Eichen gepflanzt worden.
Ja.
Das war also vor gut 200 Jahren, hörte dann die Produktion der Lohgewinnung langsam auf, weil die Gerbstoffe, die Eichengerbstoffe durch chemische Produkte ersetzt wurden. Das wurde also uninteressant. Und dann hat man gesagt, gut, dann lassen wir hier die schönsten von diesen dünnen Eichen durchwachsen. Damals wahrscheinlich mit der Hintergrund, um hier im Herbst die Schweine zu mästen.
Ja.
Und man hat auch immer alle paar Jahre mal etwas Bauholz in den Gemeinden gebraucht. Die Bautätigkeit war ja nicht mit der heutigen zu vergleichen.
Ja.
Aber hier und da wurde dann doch wieder mal ein Haus oder eine Scheune gebaut. Und das war also der Hintergrund, weshalb man die Eichen hat durchwachsen lassen. Mhm. Und Eichen gedeihen nur dann besonders gut, wenn sie in Gesellschaft mit Buchen wachsen. Die Buche beschattet den unteren Stammteil. Man muss immer nur aufpassen, dass die Buchen nicht in die Krone reinwachsen.
Ja. Wie wird dieser Eichenbestand gepflegt?
Alle 5 Jahre, im Winterhalbjahr, gehen die Förster durch so einen Bestand, begutachten jeden Baum und beurteilen dann, ist er ausgereift, kann er gefällt werden, soll er gefällt werden oder muss man ihn im Wachstum fördern, das heißt also irgendeinen Bedränger entnehmen. Das sind dann hier vor allen Dingen dann die Buchen.
Die Buchen, ja.
die Eichen, die also nun hiebsreif sind, die ihr Alter und ihre Dimension erreicht haben, die wandern heute nicht wie vor 200 Jahren angedacht nur für die Eichenmast, sondern die wandern heute in die Möbelindustrie. Mhm. Es wird Furnier hergestellt, Parkett hergestellt und was zurzeit ein sehr, sehr guter Markt ist, wo auch die Vintner seit Jahren sehr erfolgreich die Bäume vermarkten. Das ist auf der, wir nehmen dann an der Submission im Hunsrück teil. Im Spätwinter werden da die Bäume versteigert. Und da geht ein Großteil unserer Eichen geht nach Frankreich zur Herstellung von Weinfässern, diese Barrique-Fässer. Es gibt natürlich neben der Eiche auch noch andere Holzarten, die hier anfangen. Oder wenn du auf die andere Straßenseite gehst, da haben wir fast reine Buchenwälder. Die Buche, die wird gebraucht zur Möbelherstellung, das Kronenholz als Brennholz. Und in den letzten 20 Jahren hat sich ein Markt in Asien aufgetan. Viele Buchen werden nach China und in andere asiatische Länder exportiert. Wir sehen nachher noch Fichtenwälder. Die Fichte wird hier bei uns von Westerwälder und Hunsrücker Sägewerken zu Brettern und Balken verarbeitet. Die wiederum bleiben nicht alle im Inland, sondern da geht der Export nach England, nach Irland, nach Italien und auch nach Nordafrika. Lärchen haben wir in den letzten Jahren viel verkauft nach Österreich und die Schweiz.
Also richtig international.
Ja, ja. Du kannst also irgendwo auf der Welt sein und in einem Hotel übernachten. Da kann es gut sein, dass das Bett aus Westerwälderholz Buche angefertigt wurde. Ja.
Bernd, wir stehen hier vor einer großen, hohen, dicken Eiche und die hat so eine weiße Markierung auf der Rinde. Kannst du erklären, was das bedeutet?
Ja, ja. Bei dieser Inspektion der Wälder,
die alle 5 Jahre gemacht wird,
alle 5 Jahre, findet der Förster natürlich immer wieder Bäume, die Verletzungen haben, Faulstellen haben. Und in diese Faulstellen hat der Specht Löcher gehackt oder er findet Nester, sogenannte Horste von Greifvögeln und so weiter. Diese Bäume markieren wir dann mit so einer weißen Linie.
Ja.
Das heißt, für alle Wirtschaftenden, die hier tätig werden, ob dort Kollegen sind oder die Forstwirte, die wissen, aha, Moment, an diesem Baum mit der weißen Markierung ist irgendwas dran. Da wohnt vielleicht ein Specht, da wohnt eine Fledermausfamilie und so weiter. Dem tun wir nichts. Um den machen wir einen Bogen, der wird ganz besonders geschützt.
Ja, wir laufen jetzt in Richtung des ehemaligen Fichtenwaldes und schauen uns dort die Situation vor Ort mal an und hören ein wenig Musik währenddessen. Und zwar von Midnight Oil, die sich fragen, wie können wir eigentlich schlafen, während unsere Betten brennen? Beds are burning.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How can we dance when
from Cantor East, the Yondabu, the Western Desert lives and breathes in 45 degrees.
The time has come to say farewell, to pay the rent, to pay our share.
Wir sind jetzt auf unserer Wanderung ganz woanders angekommen. Wir sind über den Küppel gelaufen Richtung Winden, dort, wo gerade der neue Kindergarten gebaut wird. Und wir stehen dort, wo ehemals ein riesiger, wunderschöner Fichtenwald war. Ich bin selbst in Winden aufgewachsen und erinnere mich noch an diesen Wald, der heute nicht wirklich mehr einer ist.
Ja, leider Gottes. Diese Fläche ist Teil einer 60 Hektar großen Fichtenfläche, die zum Windener Wald gehörten. Und das war mal, bis vor 3 Jahren, war das Sparbuch der Gemeinde Winden. Ich habe dir eben erzählt, die Einnahmen aus dem Wald waren seit Jahrzehnten immer sehr üppig. Die Gemeinde konnte ganz viele Vorhaben aus dem Wald, aus den Walderträgen finanzieren.
Mhm.
Und diesen riesengroßen Fichtenwald, sowohl hier wie auch drüben auf der anderen Talseite, haben seit 1983 die Stürme stark zugesetzt. Der markanteste war vielleicht 1990 Wiebke.
Ja.
Dann kam Lothar, Kyrill und 2018 Friederike und Burglin. Es ist also nicht so, wie es jetzt im Moment oft empfunden wird, dass der Borkenkäfer jetzt im Moment den ganzen Wald aufgefressen hat, sondern diese Schadereignisse laufen schon seit Jahrzehnten. Aber jetzt seit 2018 eben ganz besonders dramatisch. Wir hatten im Januar 2018 die Stürme Friederike und Burglind. Und dann kam der erste trockene Sommer, in dem sich also die Borkenkäfer, wir haben in der Fichte 2, das ist der Buchdrucker und das ist der Kupferstecher, Millionen, milliardenfach vermehrt haben. In früheren Zeiten, wenn ein Sturm war, und wir hatten normale, gewohnte Klimaverhältnisse. Dann kam nach jedem Sturm, kam über 2 bis 4 Jahre, hatten wir mit dem Borkenkäfer zu kämpfen. Dann hörte das aber immer wieder auf und beim nächsten Orkanereignis flammte das wieder auf. Das war aber alles irgendwie ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ist mal sehr viel Holz angefallen. Dann haben wir das in Nasslager gesteckt für ein, zwei Jahre und es wurde dann vermarktet. Aber jetzt nach diesen drei extrem trockenen Sommern 2018, 19 und 20 sind unsere Fichten fast alle abgestorben. Die Gemeinde Winden hat es getroffen in diesen drei Jahren mit 36.000 Kubikmeter Käferholz. Da muss man dazu sagen, der normale Jahreseinschlag in Winden mit Buche, Eiche, Lärche, Fichte, Kiefer sind 3.000 Kubikmeter gewesen. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, was jetzt passiert. Dazu kommt ein enormer Preisverfall.
Ja. Du hattest eben auch Zahlen genannt, wie viel Geld der Gemeinde durch diesen Preisverfall auch flöten gegangen ist, in Anführungszeichen. Oder dadurch, dass eben die Fichten eingeschlagen werden müssen in großer, großer Anzahl.
Wie mein Nachfolger, Förster Felix Janz, dem Bürgermeister, erzählt hat, mit welchen Einbußen der da zu rechnen hat. Da hoffe ich, dass der Bürgermeister gut gesessen hat. Dieser Fichtenwald, dieses Sparbuch der Gemeinde, hatte vor der Borkenkäferkalamität, also vor 2018, einen Reinerlöswert, also das, was für die Gemeinde übergeblieben wäre, von ungefähr 1,5 Millionen Euro. Mhm. Das ist jetzt auf ein Minimum geschrumpft. Mhm. Du siehst überall noch die großen Holzpolder sitzen, die sind noch gar nicht verkaufbar gewesen. Das ist das Kronenholz, das sind die faulen Erdstücke. Die will im Moment noch gar keiner.
Mhm. Gibt es hier denn überhaupt noch eine einzige Fichte, die hier irgendwo steht?
Ja, einige wenige in den Tallagen, da, wo die Wasserversorgung etwas besser war, sind noch da. Der Fichtenanteil im Windnerwald war mal bei ungefähr 25%. Der ist jetzt geschrumpft auf 3-5%, schätze ich mal.
Was ist denn eigentlich das, was den Fichten mehr zu schaffen macht? Die Hitze der vergangenen Sommer oder die Trockenheit? Oder ist es die Kombination aus beidem?
Das ist die Folge.
Ja.
Ich will dir erklären, wie der Borkenkäfer vorgeht. Der Borkenkäfer bohrt, um sich zu vermehren, in die Fichtenrinde ein Loch, um dann in der Fichtenrinde seine Eier abzulegen. Die natürliche Abwehr einer Fichte ist also, wenn er das Loch da reinbohrt, dass die Fichte den Käfer mit Harz überschüttet, der Käfer erstickt und kommt nicht mehr zur Vermehrung. Mhm. Das heißt, wenn also 100 Borkenkäfer auf eine Fichte, auf eine gesunde, vitale Fichte treffen, dann werden vielleicht 95 im Harz ertränkt und 5 kommen zur Vermehrung. Das hat die Natur aber im Griff. Durch diese Trockenheit können aber die Fichten nicht mehr genug Harz produzieren. Mhm. Und von den 100 Borkenkäfern, die jetzt auf die Fichte fliegen, werden nicht mehr 95 vom Harz ertränkt, sondern vielleicht nur noch 20. Mhm. Ja. Und ein Borkenkäfermännchen mit 3 Borkenkäferweibchen, das ist so eine Gruppe, die bringt es also in einem Sommer unter normalen Verhältnissen auf 8.000 Nachkommen, wenn die Käfer zweimal brüten. In diesen trockenen, heißen Sommern hatten wir aber zum Teil 3, zum Teil auch 4 Bruten. Das kannst du dir mal ausmalen, welche gigantischen Mengen Käfer dann auf unser Fichtenwald eingedrungen sind.
Mhm. Ja. Jetzt stehen ja hier schon wieder ganz viele sehr kleine Fichten, die sich wohl alleine angesammelt haben. Wird das wieder ein Fichtenwald werden, Bernd?
Nein, wir wollen keine reinen Fichtenwälder mehr. Dieses Umdenken ist aber jetzt nicht nur seit der jüngsten Borkenkäferkalamität, sondern eben schon seit Ende der 80er Jahre setzen wir im ganzen Land, in ganz Deutschland, auf Mischwald.
Ja? Ja.
Man übernimmt also einen Teil der natürlich angesamten Bäume. Auch hier werden wir ein paar Fichten übernehmen. Aber im Wesentlichen wird das ergänzt werden mit Laubwald.
Mhm.
Da kommt natürlich jetzt der erste Gedanke, ja, wenn der Klimawandel so beständig weiter fortschreitet, die heißen Sommer, dann lass uns das doch mit Baumarten versuchen, die sich in der Trockenheit bewährt haben, also aus den Mittelmeerländern.
Was wären das für Baumarten, die du jetzt meinst?
Ich sage jetzt mal ein ganz großes Extrem. Wir könnten ja Palmen pflanzen. Ja, nur diese Bäume, die also in den Mittelmeerregionen, Nordafrika, bestens gedeihen, die kennen keinen Frost, die kennen keinen richtigen Winter.
Mhm.
Und deswegen scheiden die aus. Wir sind noch auf der Suche nach der idealen Zusammensetzung. Das Ganze ist im Moment noch ein ganz großes Versuchsstadium.
Mhm.
Keiner kann genau sagen, welche Baumarten hier besonders gut gedeihen, werden in der Folge vom Klimawandel und welche dann doch wieder ausfallen.
Mhm. Welche sind jetzt hier für dieses Gebiet geplant?
Im Moment ist also eine Baumart, das ist die Eiche, die Walno oder Walnuss, Winterlinde, Kastanie.
Ja.
Das sind die Laubhölzer, auf die wir setzen, auf die Kirsche. Wir brauchen aber auch Nadelholz, gerade für den Bausektor. Bewährt hat sich da die Weißtanne und vor allen Dingen auch die Douglasie. Die Douglasie, mit der haben wir schon viele Jahrzehnte hier Erfahrung. Die scheint mit dem Klimawandel ganz gut zurechtzukommen.
Ja.
Wir müssen Wälder begründen, die also auch viel Nutzholz produzieren. Es nützt nichts, nur Wälder zu produzieren, die nur Wälder zu begründen, die einfach nur Kohlenstoffspeicher sind und Sauerstoff produzieren, das reicht nicht. Wir brauchen in Deutschland im Jahr etwa 120 bis 130 Millionen Kubikmeter Holz. Selber erzeugen tun wir in unseren Wäldern 80 Millionen.
Mhm.
Wir haben also einen Fehlbetrag von 40 bis 50 Millionen Kubikmeter.
Mhm.
Wir dürfen uns nicht zurückziehen, sagen, das macht ja nichts, dann holen wir die aus dem Regenwald oder plündern die Urwälder in Rumänien oder in Sibirien. So dürfen wir nicht denken.
Mhm.
Wir müssen auch an eine hohe Nutzholzproduktion bei uns denken.
Mhm.
Dafür ist das Nadelholz nicht unverzichtbar.
Mhm.
Das geht nicht.
Bernd, was glaubst du, wie sieht der Wald hier in 50 oder in 100 Jahren aus? Kannst du das voraussehen?
Nein, weder ich noch viele, viele Wissenschaftler. Ich habe viele Diskussionen zu dem Thema verfolgt. Keiner kann sagen, was passiert, einfach weil wir ja nicht genau wissen, wie geht es mit dem Klimawandel weiter. Was passiert? Das Ganze ist, wie ich es eben schon sagte, im Moment noch ein riesiges Versuchsfeld. Wir müssen es einfach beobachten.
Mhm.
Sagen kann dir das heute noch keiner.
Mhm.
Waren diese trockenen Sommer, die drei vergangenen, war das nur der Anfang? Oder kommen jetzt wieder 20 Jahre mit Feuchtigkeit? Es weiß halt keiner.
Sie pflasterten das Paradies und stellten einen Parkplatz auf mit einem pinkfarbenen Hotel, einer Boutique und einem angesagten Hotspot. Das ist eine Textzeile aus dem Lied, was wir jetzt hören, während wir wieder zurücklaufen in den Wald. Und zwar hören wir jetzt Big Yellow Taxi von den Counting Crows und Vanessa Carlton.
Musik. They paved paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, 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 don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You'd be a paradise and put up a fucking lie. Hey, farmer, farmer, put away your DDT. I don't care about spots on my apples, leave me the birds and the bees. You don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise, put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. Listen, late last night, I heard the screen door swing. And a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise, put up a parking lot. Why not they pay paradise to put up a parking lot? Hey, 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 pay paradise to put up a parking lot. I wanna give it why you wanna give it why you wanna give it all away. Hey, 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 now you wanna give it. I should wanna give it cause you're giving it all away. Nah, nah.
Wir sind bei unserer Wanderung immer wieder an so kleinen, runden Flachstellen vorbeigekommen, Bernd. Haben da mal Häuser gestanden oder was bedeutet das? Vielleicht kannst du dazu was erzählen.
Ja, gerne. Dann lass uns doch mal zu so einer kleinen Flachstelle laufen.
Gerne.
Ich sehe da hinten schon eine. Wir gehen einfach mal dahin.
Ja.
Und dann werde ich dir erklären, was das für eine Bewandtnis hat.
So, wir kämpfen uns hier weiter durch den Windener Wald, durchs hohe Laub, was hier überall verteilt liegt. Bernd Schendl geht vor mir und wir kommen jetzt an so einer kleinen Flachstelle an. So.
Ja, Jenny, jetzt stehen wir auf so einer kleinen Flachstelle.
Mhm.
Und das war also eine Ebene, auf der viele hundert Jahre lang Kohlenmeiler aufgebaut wurden.
Mhm.
Das steht auch wieder in Verbindung mit der Lohegewinnung.
Ja.
Das entrindete Holz wurde klein geschnitten und zu großen Haufen aufgeschichtet und wurde dann hier zu Holzkohle verarbeitet. Holzkohle, etwa 10% des Frischgewichtes von Holz und einen wesentlich höheren Brennwert. Das war also für die Eisenverhüttung ganz, ganz wichtig. Und wenn wir hier mal ein bisschen mit den Füßen scharren,
ja,
dann kann es also gut sein, dass wir ein paar Holzkohlestücke noch finden. Moment, ich gucke mal.
Bernd Schendl wühlt jetzt ein wenig im Laub herum.
Ja.
Das ist Holzkohle.
Jenny, das ist Holzkohle.
Wahnsinn.
Und da die Eichen hier seit 200 Jahren ruhig weitergewachsen sind, kannst du davon ausgehen, dieses Holzkohlestück ist mindestens 200 Jahre alt.
Ja, verrückt.
Ja. Und diese Meilerplattformen findet man in unserer Gegend im ganzen Wald.
Mhm. Weißt du ungefähr, wie viele es wohl gibt oder das gegeben kann, haben muss?
Das kann ich dir nicht sagen, aber es waren Tausende.
Ach du meine Güte.
Und diese Kohlenmeiler waren über viele hundert Jahre in Betrieb. Das Geographische Institut der Universität Mainz hat hier Ende der 90er Jahre eine umfassende Untersuchung durchgeführt.
Ja.
Und wir haben Kohlenmeilerplatten gefunden. Die älteste war von 1140.
Mhm.
Und darauf waren Holzkohlestücke gefunden, über 500-600 Jahre immer wieder neue Holzkohle.
Mhm.
Du kannst ganz genau die Holzkohle, anhand der Holzkohle, die Holzart und das Alter bestimmen.
Mhm.
Das war also eine hochinteressante Untersuchung.
Man macht also quasi eine historische Wanderung hier durch den Wald und weiß es oftmals gar nicht.
Ja, der Wald behütet viel Zeugen menschlichen Tuns aus der Vergangenheit.
Mhm.
Er schützt also das. Draußen auf den Landwirtschaftsflächen, da fährt jedes Jahr der Traktor mit dem Pflug drüber und so weiter.
Ja.
Das sind diese Dinge notgedrungen alle beseitigt. Im Wald findet man sie und wir schützen sie auch sehr, sehr intensiv.
Mhm.
Also das sind nicht nur diese Meilerplatten, sondern es sind alte Verkehrswege, die Hohlwege. Wir finden Schlackeplätze von damals betriebenen Rennöfen, das heißt, da wurde im Wald wurde das Eisenerz geschmolzen.
Mhm.
Ja, die waren nicht besonders groß, etwa 3-3,5 Meter hoch. Und da findet man heute noch die Reste, gar nicht weit weg hier im Zimmerschiederwald, Zeitzeugen aus der Zeit in dichter Folge.
Ja. Mhm.
Bis hin zu den Spuren des letzten Krieges, sprich Bombendurchstand.
Mhm. Ich erinnere mich, Bernd, dass wir vor vielen Jahren ja schon mal eine Reportage für die Zeitung gemeinsam gemacht haben und uns ein paar dieser Bodendenkmäler auch angeschaut haben. Ich wäre als Spaziergängerin einfach dran vorbeigelaufen und du hattest zu all diesen Bodendenkmälern unglaublich viel zu erzählen. Das wäre definitiv etwas, was wir auch noch mal im Hörlokal hörbar machen können, oder?
Ja, gerne. Da können wir uns mal zu einem neuen Termin verabreden.
Perfekt.
Ich schlage vor, in der Nähe von Zimmerschied vielleicht.
Ja, sehr gerne. Bernd, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich hoffe, du stehst uns auch, wenn wir uns über die Bodendenkmäler unterhalten wollen, wieder zur Verfügung. Und dann freue ich mich, wenn wir es jetzt gleich live im Hörlokal hören. Alles Gute, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war's mit unserem Podcast für heute im Wald mit Bernd Schendl. Ich hoffe, Sie konnten genauso viel spannende Infos für sich mitnehmen wie ich. Für mich geht es jetzt mit dem Fahrrad wieder ab nach Hause und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.